Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Main-Viereck. Heute mit
Klaus Haas, Seligenstädter Klosterbäcker.
Ja, und wer mal nach Seligenstadt kommt und über die Mainfähre fährt, der fährt eigentlich von der Schauseite nach Seligenstadt, denn das ist die schönste Ansicht, die man von Seligenstadt überhaupt haben kann. Der Ofen ist sehr groß. Wer da mal reinschaut, der staunt immer, wenn also Touristen kommen. Und das Interessante ist, die dürfen natürlich dann auch zu uns in die Backstube kommen. Wie gesagt, ich war Fahrlehrer, ein anderer Bäcker war Koch und der dritte war bei der Telekom. Wir haben uns erst kennengelernt, als wir dort angefangen haben zu backen. Und dann ist auch noch ein Kaiser-Apartment da. Früher war es so, dass auch Kaiser in Seligenstadt zu Besuch gewesen sind. Kaiser, die auf dem Weg nach Frankfurt zu ihrer Kaiserkrönung waren. Und da gab es den Brauch, dass die Neuleute einen großen Löffel, der mit einem Liter Wein gefüllt war, in einem Zug leer ertrinken mussten.
Heute reisen wir an den nordwestlichen Rand des Spessarts und über den Main, und zwar ins hessische Seligenstadt. Die Einhardtstadt ist nicht nur für ihre Basilika bekannt, sondern auch für das imposante Kloster inklusive Klostergarten. Dort wirkt mein heutiger Gast, Klaus Haas, seit etwa 4 Jahren als Klosterbäcker. Der 70-jährige Rentner ist einer von 3 Ehrenamtlichen, die im ehrwürdigen Kloster in dem historischen Steinbackofen regelmäßig Klosterbrot backen, obwohl er das Bäckerhandwerk nie gelernt hat. Wie er als ehemaliger Fahrlehrer zum Klosterbäcker wurde und wie er in der Backstube neue Freunde gefunden hat und natürlich auch über das traditionelle Brotbacken, darüber spreche ich heute mit Klaus Haas. Hallo und herzlich willkommen.
Dankeschön für das Willkommen. Ich sage guten Tag und ich freue mich über dieses Gespräch.
Ja, mich freut's persönlich, das sei erlaubt, diese Bemerkung auch sehr, dass wir mal jemand aus Seligenstadt dabei haben. Das ist nämlich heute auch eine Premiere für uns, dass wir uns sozusagen so weit in den Nordwesten und über den Main hinweg wagen. Aber es wird bestimmt spannend und ich freue mich, dass du den weiten Weg hierher geschafft hast.
Ja, so weit ist der Weg hier eigentlich gar nicht, denn Seligenstadt liegt direkt an der Grenze zu Bayern. Das heißt, der Main bildet bei uns in Seligenstadt die Grenze. Unsere Seite ist hessisch. Wenn wir mit der Fähre über den Main fahren, sind wir schon in Bayern. Und wenn es gerade ums Kloster geht, muss man einfach dazu sagen, dass viele der Liegenschaften des Klosters ehemals in Bayern gelegen haben. Ja, das heißt, das Kloster ist im Grunde genommen jetzt abgeschnitten von dem, was früher zu dem Kloster Seligenstadt gehörte.
Das klingt ja fast wie eine Steilvorlage zur Eingemeindung von Seligenstadt nach Bayern. Wollen wir darüber nachher vielleicht noch?
Könnten wir gerne mal drüber reden. Ich glaube, das war auch mal vorgesehen, aber ja gut, Grenzziehungen waren schon immer etwas willkürlich.
Ja.
Und von daher gesehen, na, vielleicht entwickelt sich da was.
Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir gerade ein, wir hatten mal jemand da aus Alzenau-Michelbach, ein Winzer und Brenner. Und wenn man dort in Alzenau in den Weinbergen unterwegs ist, dann hört man ganz oft, dass eben viele der dortigen Weinberge früher zum Kloster Seligenstadt gehört haben.
Ganz genau so ist es. Ne? Ja. Seligenstadt hatte viele Liegenschaften drüben im Spessart. Michelbach war beispielsweise, was Hörstein gehörte dazu. Beispielsweise eine berühmte Weinlage des Kloster Seligenstadt, der Hörsteiner Absberg, ist halt jetzt da drüben auf der anderen Seite des Mains und gehört jetzt zu den Weingütern in Würzburg. Ja, Seligenstadt genießt natürlich auch gerne mal den Absberg, weil es ist halt eine Tradition, Seligenstadt und Absberg. Mhm. Ja, den Namen Absberg hat es nur, weil es zum Kloster Seligenstadt gehörte.
Mhm. Ja, und übrigens die Fahrt mit der Fähre rüber vom Bayerischen ins hessische Seligenstadt ist auch immer ein Genuss. Gerade mit dem Fahrrad ist das auch ganz praktisch. Und wir haben bei uns im Main-Viereck mittlerweile auch nur noch 2 Main-Fähren überhaupt. Einmal bei Stadtprozelten und einmal eben bei Seligenstadt. Auch das sei unseren Hörern mal angeraten.
Ja, und wer mal nach Seligenstadt kommt und über die Mainfähre fährt, der fährt eigentlich von der Schauseite nach Seligenstadt, denn das ist die schönste Ansicht, die man von Seligenstadt überhaupt haben kann. Weil hat man Blick auf die Basilika, Blick auf die Altstadt, Blick auf das ehemalige Palatium, also auf eine Kaiserpfalz. Mhm. Und von daher gesehen ist es schon empfehlenswert, mit der Fähre nach Seligenstadt zu kommen.
Und sieht man dort auch dann schon das Kloster?
Man kann zunächst mal eine Klostermauer sehen. Die Einhard-Basilika gehörte zum Kloster dazu, ist die ehemalige Klosterkirche. Mhm. Heute ist es Pfarrkirche. Früher gab es 3 Kirchen an diesem Standort. Das war zunächst mal diese Klosterkirche, die Einhard-Basilika. Dann gab es auf dem Friedhof eine Kirche, das die eigentliche Pfarrkirche war, zu unserer lieben Frau. Und auf dem Schulhof der ehemaligen Hans-Memling-Schule, da stand eine dritte Kirche, die Laurentiuskirche. Leider wurden Laurentiuskirche und ehemalige Pfarrkirche abgerissen im 19. Jahrhundert. Mhm. Und deswegen ist nur noch die Einhard-Basilika, diese Klosterkirche, übrig geblieben, weil die wurde nach der Säkularisation der Pfarrgemeinde angeboten, ob sie diese Kirche als Pfarrkirche übernehmen wollte. Die Pfarrgemeinde hat zugestimmt, weil die Pfarrkirche nicht so groß war wie die Klosterkirche. Mhm. Ja? Allerdings musste dafür halt eben die anderen Kirchen abgerissen werden. Okay. Das war eine Voraussetzung, dass sie übernommen werden konnten.
Na, das, man merkt schon die wechselvolle Geschichte Seligenstadt, da kommen wir vielleicht dann nachher nochmal dazu. Jetzt möchte ich nochmal kurz zum Kloster zurückkommen, beziehungsweise erstmal dahin kommen. Ich habe es ja vorhin anklingen lassen, dein früherer Beruf war Fahrlehrer und jetzt wirkst du ehrenamtlich und mit viel Freude als Klosterbäcker. Wie ist das passiert?
Ja gut, wenn man mal in Rente ist, muss man sich schon mal überlegen, was mache ich mit meiner vielen Zeit. Mhm. Und eine Sache, ich backe auch zu Hause gerne Brot. Ich versorge also meine Familie mit Brot, habe also am Brotbacken schon mal sehr viel Interesse. Und irgendwann habe ich vom Hörensagen gehört, da werden Klosterbäcker gesucht. Denn Klosterbrot wurde auch schon vor der Corona-Zeit gebacken. In der Corona-Zeit natürlich ruhte das Backen. Mhm. Und der ehemalige Bäckermeister, der vor Corona gebacken hat, der ist jetzt in einem Alter mit über 90 Jahren, wo man körperlich nicht mehr so in der Lage ist, das zu tun. Und da habe ich halt immer gehört, es werden Leute gesucht, die Interesse daran haben, im Kloster Brot zu backen. Mhm. Und da habe ich mich beim ehemaligen Leiter des Klosters, bei dem Uwe Krienge, gemeldet und habe gesagt, ich hätte Interesse dran. Merk dir mal mein Interesse, meinen Namen. Und der hat sich dann auch bei mir gemeldet und hat gefragt, ob ich da einsteigen wollte. Und das habe ich dann auch getan. Wobei ich sagen muss, dass ich vorher schon ab und zu mal in diesem Klosterbackofen gebacken habe. Und zwar gibt's bei uns ein Förderkreis historische Seligenstadt. Mhm. Der betreibt in dem Kloster die ehemalige Klostermühle. Und wenn ganz bestimmte Tage sind, beispielsweise der Deutsche Mühlentag, der ist immer am Pfingstmontag, oder am Deutschen Denkmaltag, der ist immer am zweiten Sonntag im September, da wird die Klostermühle betrieben. Aber es wird auch gleichzeitig Brot gebacken. Und da habe ich vom Verein aus damals schon einige Male mitgebacken. Und von daher hatte ich schon so eine ganz kleine bisschen Ahnung, was da auf mich zukommt.
Und was ist jetzt das Besondere an diesem Klosterbrotbacken in Seligenstadt?
Also ja, zunächst mal ist es natürlich eine Sache, Kloster und Klosterbrot gehört irgendwo zusammen. Ja, und es ist ganz schlicht und ergreifend so, dass der Ofen, den wir betreiben, das ist ein Steinbackofen. Und ein Steinbackofenbrot schmeckt anders als ein Brot, das aus einem Industrieofen kommt. Mhm. Ja, denn wir machen das so, dass wir in dem Raum, in dem wir backen, auch heizen. Das heißt, das Brot, das gebacken wird, nimmt schon mal Aromen mit aus dem verbrannten Holz mit auf. Aha. Und von daher schmeckt es auch etwas anders. Außerdem ist es so, wir backen mit höheren Temperaturen, als es ein normaler Bäcker in seiner Backstube machen würden. Wir backen nämlich bei 320, 330 Grad, schießen wir die Brote ein und dann bildet sich sofort eine richtige schöne Kruste. Und deswegen ist dieses Brot vom Geschmack her anders als ein Industriebrot, sagen wir mal so.
Und spielt da auch der Untergrund eine Rolle?
Ja, was wir jetzt momentan betreiben, ist ein professionell aufgebauter Ofen. Mhm. Der wurde von einer Firma aus der Eifel, von der Firma Hermann Häuft, wurde dieser Ofen 2009 errichtet. Und das Besondere ist, der Boden besteht aus Eifeltuff. Ja, der Eifeltuff hat die Eigenschaft, er nimmt sehr schnell und sehr gerne Wärme auf, gibt sie aber auch gleichmäßig und schön langsam wieder ab. Mhm. Ja, und das ist das Besondere an diesem Eifeltuff. Wir haben übrigens vor 14 Tagen jetzt die Bodensteine in diesem Backofen erneuern lassen. Denn wenn der Ofen betrieben wird, ist es schon so, dass der mechanisch recht stark belastet wird. Mhm. Das heißt, es wird ja Holz eingeschoben, es wird mit dem Schieber das Brot eingeschoben, es wird die Glut herausgezogen. Das heißt, irgendwann sind diese Bodensteine so belastet, dass es da ja eine Berg- und Talbahn gibt. Sagen wir es einfach mal laienhaft so. Mhm. So, heißt ganz einfach, das Brot schmeckt wunderbar, aber es kann passieren, wenn es über einer Fuge gelegen hat, dass der Teig auch mal so leicht ein bisschen abgesunken ist, dass wir also quasi eine Beule drin haben in dem Brot. Das wird uns jetzt bei dem neuen bei den neuen Bodenstein, die wir drin haben, nicht mehr passieren. Da kann man sehen, wunderbar, schön ein glatter Boden, aber wie gesagt, hat mit dem Geschmack überhaupt nichts zu tun, geht nur dabei ums Aussehen.
Das heißt also, der Ofen ist gar kein historischer Klosterofen, sondern ein neuer Ofen, der aber so nachgebaut wurde? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, es ist kein historischer Ofen. Natürlich wurde auch in dem Kloster früher Brot gebacken. Mhm. Der Handwerkerbau, in dem damals diese Backstube im Kloster drin war, der existiert nicht mehr. Ne? Mhm. In diesem Handwerkerbau war also die Backstube, da war eine Brauerei drin, da war eine Küferei drin, da war eine Schmiede drin. Und dieser Handwerkerbau wurde 1817 abgetragen. Das heißt, die alte Backstube existiert nicht mehr. Mhm. Aber es kam halt eben, als das Kloster renoviert wurde, kamen zwei Bäckermeister auf die Idee, man könnte ja im Kloster so als Goodie mal nur wieder ein bisschen Brot backen. Mhm. Ja, und daraufhin wurde in der ehemaligen Kutschenremise des Klosters, ist auch ein Klosterladen eingerichtet, wurde also eine Backstube etabliert. Und zunächst einmal wurde mit einem selbstgebauten Backofen dort drin gebacken. Ja, der war etwas kleiner als der heutige. Der hatte Kapazität von etwa 30, 35 Broten. Wir backen heute in einem Backgang 70, 75 Brote. Ja, das heißt, dieser alte Ofen war kleiner und war, weil er, ja, wie gesagt, ein Eigenbau war, auch in die Jahre gekommen, konnte nicht mehr repariert werden. Und da kam er auf die Idee, weil das Brot ja sehr gut angekommen ist, kam er auf die Idee, sich von einem Profi-Ofenbauer so einen anderen Backofen, Steinbackofen, einbauen zu lassen. Das ist dann 2009 passiert und seitdem wird dieser Backofen betrieben.
Und 70 Brote werden da gleichzeitig gebacken?
Da werden gleichzeitig 70, 75 Brote gebacken. Man kann, wenn man gut legt, auch mal 80 Brote reinbringen, aber das ist dann nicht so ratsam. Dann liegen die nämlich sehr eng aneinander und backen auch so leicht ineinander. Bei 70, 75 hat man ein bisschen mehr Luft zwischendrin. Ist auch leichter zu kontrollieren, muss man auch sagen, denn es ist schon sportlich, da 80 Brote reinzulegen.
Ja.
Und aber wir machen dann donnerstags, wird immer donnerstags gebacken, das muss man dazu sagen, es wird immer donnerstags gebacken, machen wir drei Backgänge, a 70, 75 Brote. Das heißt, wir backen dann an einem Tag 210, 220 bis 230 Brote.
Aber wie groß ist denn dann der Ofen? Das muss ja dann, oder werden die übereinander gelegt?
Nein, die werden nicht übereinander gelegt, die liegen natürlich nebeneinander, aber der Ofen ist sehr groß. Wer da mal reinschaut, der staunt immer. Wir haben natürlich viel Publikumsverkehr, wenn wir backen. Na, wenn also Touristen kommen und das Interessante ist, die dürfen natürlich dann auch zu uns in die Backstube kommen und können uns über die Schulter schauen, wie machen wir das dann.
Mhm. Das heißt, ihr macht nicht nur das Rein- und Rausschieben, sondern ihr macht auch das Kneten?
Nein, das machen wir nicht. Das können wir nicht. Nein, denn 210 Brote, überlegt euch mal, das sind halt eben 210 Kilo Teig.
Ja.
Das können wir im Kloster nicht machen.
Okay.
Weil da haben wir die Räumlichkeiten nicht dazu. Deswegen die Teiglinge, die wir bekommen, die werden von einem professionellen Bäcker gemacht. Der Teig wird von dem angesetzt. Es ist ein Sauerteigbrot, muss man auch sagen, ein reines Sauerteigbrot. Mhm. Ja, hat 70% Roggenanteil, 30% Dinkel und es sind 5 Gewürze enthalten. Anis, Koriander, Kardamom, Fenchel und Kümmel. Mhm. Alles schön in fein vermahlener Form. Schmeckt sehr dezent. Und diese Menge an Teigen können wir im Kloster nicht machen. Da brauchen wir ja Wärmestuben. Wenn es ein Sauerteigbrot ist, hat man immer lange Teigführungszeiten. Mhm. Und das können wir im Kloster nicht erledigen. Wir bekommen also diese Teiglinge fertig, nach diesem Rezept angerichtet, bekommen wir die in Gärköpfchen angeliefert. Dann werden die erstmal hingesetzt, damit sie sich ein bisschen akklimatisieren können in der Backstube. Und dann wird ein Brot nach dem anderen eingeschossen, heißt es dann. Und dann bleiben die etwa 20, 25 Minuten zunächst mal im Ofen drin. Dann hat sich die Kruste gebildet, aber es ist ja so, weil der Ofen ja mit Holz beheizt ist, ist es so, dass da nicht überall gleiche Temperaturen herrschen da drin. Das heißt, die einen Brote können etwas dunkler geworden sein, die anderen bleiben etwas heller. Außerdem ist es natürlich so, die ersten Brote, die da hineinkommen, sind natürlich schon einige Zeit länger drin als die letzten.
Ja.
Und deswegen machen wir nach 20, 25 Minuten einen sogenannten Umbackvorgang. Das heißt, wir holen die Hälfte der Brote wieder raus. Wir machen also quasi eine Seite frei. Dann sehen wir, wo hat der Ofen dunkler gebacken, wo hat er heller gebacken. Aha. Und dann bekommt jedes Brot dann eine andere Position. Also die Hälfte, die noch drin ist, wird dann da drin umgeschoben.
Ja.
Ja, und die anderen kommen dann anschließend wieder rein. Und man muss halt immer wieder mal einen Blick da hinein machen, weil die Brote sollen nicht verbrennen. Es soll ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis rauskommen. Was allerdings auch nicht immer gelingt, manche Brote, die direkt nebeneinander liegen, eins ist etwas heller, das andere ist etwas dunkler, das eine ist etwas aufgerissen, das andere ist etwas mehr geschlossen. Und wenn dann die Brote nach ca. einer guten Stunde aus dem Backofen ausgebacken werden, nennen wir das, mhm. und dann aufgereiht werden bei uns in der Backstube und die ersten Kunden kommen, dann können die sich das Ergebnis angucken und dann haben wir natürlich dann so, die eine sagt, ich hätte gerne ein dunkles Brot, der nächste sagt, ich hätte gerne ein helles Brot und solange wir dann den ersten Backgang verkaufen, der wird direkt aus der Backstube verkauft, dann können die Kunden kommen und können sagen, das Brot hätte ich gern, das Brot hätte ich gern. Ja, das ist schon interessant, weil da freuen sich die Leute, die freuen sich wirklich sehr, dass sie wirklich sagen, okay, kann ich mir das noch raussuchen.
Ja.
Ja, und die Freude ist dann ganz besonders groß, wenn die das Brot dann in die Hand bekommen. Und das ist ja noch ganz warm. Natürlich ist es warm, kommt ja direkt aus dem Ofen.
Das stelle ich mir auch spannend vor, wenn dann plötzlich 70 Brote auf sozusagen in einer Auslage sind und die Leute dazu kommen.
Ganz genau, das sieht schon interessant aus. Ich werde dann immer wieder gefragt, dürfen wir fotografieren?
Ja.
Ja?
Jetzt hast du gerade angesprochen, du hast von wir gesprochen, das heißt, du bist nicht alleine, der die 70 Brote oder dreimal 70 sind es ja dann eigentlich rein und wieder rausholt, sondern du hast noch Partner oder Freunde dabei. Wer ist das und was machen wie kamen die dazu?
Wir sind halt eben drei. Ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen Bäcker.
Ja.
Ja. Wie gesagt, ich war Fahrlehrer, ein anderer Bäcker war Koch von Beruf und der dritte war bei der Telekom. Mhm. Und wir haben uns erst kennengelernt, als wir dort angefangen haben zu backen. Vorher kannten wir uns gar nicht, sind aber, ja, wir kommen super gut miteinander aus, muss man sagen. Und an jedem Backtag sind immer zwei von uns da, weil einer allein kann das nicht erledigen. Denn der eine schießt ein und der andere legt quasi die Brote auf den Schießer drauf.
Weil das ist eine Arbeitsteilung dann sozusagen.
Ja, das würde sonst, wenn das eine alleine machen würde, dann würde die Zeit viel zu lange dauern, bis die Brote alle da drin sind. Das geht nicht. Also einer legt auf, der andere schießt ein, holt den Schießer wieder raus, nächstes Brot drauf, einschießen und dann geht es nacheinander. Das geht da ja innerhalb von 5, 6, 7 Minuten sind da die 70 Brote im Ofen drin.
Und wie wird gewährleistet, dass sie auch schön sich reinschieben oder einschießen lassen, wie es heißt? Ist da Mehl drauf oder was?
Nein, die werden vorher ein bisschen bemehlt. Mhm. Das heißt, wir bekommen die ja in Gärköpfchen. Da werden die erstmal mit Mehl bestreut.
Ja.
Und diese Mehlseide, die ist dann halt eben die, auf den Schießer draufkommt. Mhm. Und wenn man dann den ruckhaft wieder herauszieht aus dem Ofen, dann bleiben die schon da drin an der entsprechenden Stelle sitzen.
Und das ist ja, dann hat ja sogar schon, würde ich mal sagen, so einen gewissen Eventcharakter, wenn du sagst, die Leute kommen da hin und gucken dazu und kaufen das schon.
Das ist schon, also ja.
Wie viele Leute kommen da so?
Ach naja, das kommt immer ein bisschen aufs Wetter an.
Ja.
Sobald mal, sagen wir, die Tourismuszeit ist, dann haben wir ein ständiges Raus und Rein bei uns. Ne?
Mhm.
Es wird natürlich erklärt, wie es geht, was für ein Brot das ist. Und und die meisten, die da zugucken, die sind ganz begeistert, das muss man schon sagen. Ja, und man kann schon sagen, da werden schon pro Tag so 100 Leute, 200 Leute. Wenn beispielsweise ein Schiff der Primus-Linie von Frankfurt kommt, dann haben wir quasi einen Taubenschlag bei uns.
Aber die müssen da jetzt nicht extra Eintritt bezahlen,
sondern können einfach reingucken,
zuhören und vielleicht was kaufen und dann wieder gehen.
Ja, manche bleiben draußen stehen und trauen sich erst gar nicht rein. Erst wenn wir dann sagen, sie dürfen auch gerne reinkommen, bis da und dahin. Und dann kommen die auch gerne rein. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben viele Schulklassen, die zu uns kommen, weil das ist ja auch Thema in der Schule, meistens dritte oder vierte Klasse. Getreide, wie wird gebacken? Und dann haben wir schon Anfragen, können wir mal in die Backstube kommen, können unsere Kinder euch mal über die Schulter gucken und können zugucken, wie gebacken wird.
Und macht ihr jetzt wirklich nur den reinen Backprozess und das Verkaufen oder auch den Ofen anheizen und dann am Schluss wieder sozusagen fertig machen?
Ja, den Ofen anheizen gehört natürlich bei uns dazu.
Mhm.
Wie ich schon erzählt habe, sind wir ja drei Leute.
Ja.
Ja. Zwei müssen immer am Backtag da sein und der dritte, der hat die Aufgabe, am Tag vorher, also quasi am Mittwoch, den Ofen vorzuheizen.
Mhm.
Denn dadurch, dass der Ofen ja nur einmal in der Woche betrieben wird, ist es so, dass der in der restlichen Zeit wieder auskühlt.
Ja.
Er geht zwar nicht runter auf Nulltemperatur, sondern er bleibt bei 60, 70, 80 Grad, aber wir brauchen ja hohe Temperaturen. Und damit das Backen überhaupt gelingt, muss im Ofen gespeicherte Temperatur da sein. Mhm. Das heißt, am Tag vorher muss da Temperatur reingebracht werden. Und da gehen wir sogar auf relativ hohe Temperaturen, so etwa knapp 400 Grad, damit die Steine, die den Backraum umschließen, damit die Wärme gespeichert haben. Denn wenn man da 70 Brote einschießt, ist es ja so, dass jeder Teigling, jedes Brot nimmt Temperatur auf. Mhm. Wenn keine gespeicherte Temperatur da ist, dann bricht die Temperatur zusammen, dann fällt auch das Brot wieder zusammen, dann haben wir keine gescheiten Brote, dann haben wir nur noch Fladenbrote da drin. Und deswegen der eine, der halt eben nicht am Backtag da ist, am Tag vorher ist er immer da zum Vorheizen. Mhm. Der muss dann über den ganzen Nachmittag immer mal wieder hin und muss dann Holz einschieben und dann abends dann so um 9 Uhr etwa alle Klappen dicht machen, dass die Wärme gespeichert bleibt. Und ja, und die anderen zwei kommen dann am nächsten Morgen, donnerstags morgens um 5 Uhr stehen wir dann in der Backstube. Da haben wir nochmal, weil auch da über Nacht die Temperatur wieder abgefallen ist, haben wir nochmal eine Stunde Zeit, wieder auf die entsprechende Backtemperatur hochzuheizen. Dann wird der Ofen sauber gemacht, das heißt die Glut wird herausgezogen. Dann wird ausgekehrt, damit der Staub rausgeht. Und der dritte Schritt ist dann mal, dass mit feuchten Tüchern ausgewischt wird. Das nennt man Hudeln. Ja. Wird er ausgehudelt. Mhm. Da kennt man ja den Sprachgebrauch auch bei uns. Nur nicht hudeln.
Ja,
kommt
ja
aus diesem Sprachgebrauch heraus, dieser Begriff. Und erst dann wird halt eben das Brot eingeschossen.
Das heißt also, das Hudeln und das passiert, während der schon aufgeheizt ist?
Während der aufgeheizt ist, ja.
Ja, ist das nicht heiß dann?
Ja, natürlich, aber wir haben, ja, die Tücher hängen an langen Stangen oder an der langen Stangen dran, also wir kriechen da nicht rein, also da, das, das wäre natürlich unmöglich, da reinzukriechen, ganz klar. Und ja, auch der Besen, ein ziemlich breiter Besen, ist auch eine lange Stange und das kriegen wir schon hin, also, ja.
Okay, und das ist immer donnerstags, richtig?
Und das ist immer donnerstags, außer wenn donnerstags Feiertag ist, dann wird immer am Mittwoch schon gebacken.
Okay.
Ja.
Jetzt findet das Ganze ja im Kloster statt und das Kloster hat nicht nur diese Backstube zu bieten, sondern noch viele andere Dinge mehr. Was gibt's denn da für die Touristen, die du schon angesprochen hast, noch zu sehen?
Ja, beispielsweise gibt's auch die Klostermühle zu sehen. Ne? Mhm. Das Klostermühle, das ist das älteste Bestandsgebäude des Klosters, ist von 1574. Und wird im Sommerhalbjahr jeden Sonntagnachmittag von 13.30 Uhr bis 17 Uhr wird da Schau gemahlen. Das heißt, diese Klostermühle ist wieder in ihrer Mechanik so hergerichtet, wie es in früheren Zeiten so gewesen ist. Das ist eine Wassermühle, das heißt, sie hat drei Gänge. Das heißt, da ist ein Mehlgang, ist ein Schrotgang und es ist ein Ölgang da. Das heißt, es werden halt eben drei verschiedene Dinge gemacht da drin. Ja. Betrieben wird im Normalfall von uns, von dem Förderkreis Historisch Segelnstadt, wird der Mehlgang betrieben. Das heißt, es werden kleine Mengen von Mehl oder von Getreide vermahlen, um mal zu sehen, wie das früher gewesen ist. Mhm. Ja, das ist also dann immer sonntags geöffnet. Ansonsten kann man in dem Kloster natürlich Führungen machen.
Mhm.
Was es an Führungen gibt, es gibt eine sogenannte Konventführung. Eine Konventführung, die eine allgemeine Führung über das Klostergelände ist. Es wird der Konventgarten gezeigt, es wird beispielsweise auch die alte Apotheke gezeigt, wir haben eine alte Apotheke im Kloster und es wird das Sommerrefektorium gezeigt, die alte Klosterküche wird gezeigt und wer eine besondere Führung machen möchte, der macht eine Prälaturführung, die Prälatur. Das Wort Prälatur kommt von dem Prälaten, das war der Vorsteher des Klosters, also der Abt. Und in dieser Prälatur sind ja schon einige besondere Räume da. Da ist zunächst mal das Abt-Apartment da mit dem Abtssaal und dann ist auch noch ein Kaiser-Apartment da. Und zwar früher war es so, dass auch Kaiser in Segelnstadt zu Besuch gewesen sind. Beispielsweise Kaiser, die auf dem Weg nach Frankfurt zu ihrer Kaiserkrönung waren.
Mhm.
Ja, 1711 beispielsweise war Kaiser Karl der VI. In Segelnstadt. Letzte Station vor seiner Kaiserkrönung in Frankfurt. Eigentlich war er damals noch kein Kaiser, weil er vor der Kaiserkrönung stand.
Ja.
Und 1796 war der letzte Kaiser, das war Franz der Zweite. Auch auf seinem Weg nach Frankfurt zur Kaiserkrönung, der Franz II., das war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Denn das Heilige Römische Reich wurde 1806 durch Napoleon, Reichsdeputationshauptschluss, wurde das Reich beendet. Das heißt, auf Betreiben Napoleons musste der Franz II. Quasi sein Kaisertum im Heiligen Römischen Reich aufgeben. Mhm. Aber weil er nicht so ganz dumm war, hatte er schon vorher ein anderes Kaisertum etabliert, nämlich das Kaisertum von Österreich, seit 1803. Und aus dem Franz II. Vom Heiligen Römischen Reich wurde dann Franz I. von Österreich, Kaiser von Österreich.
Und der hat in Seligenstadt übernachtet?
Und der hat in Seligenstadt übernachtet. Es gab früher, vor dem Dreißigjährigen Krieg, noch mehrere Kaiser, die in Seligenstadt waren. Aber die Gebäude, die jetzt noch existieren, sind außer der Klostermühle alle erst nach dem Dreißigjährigen Krieg errichtet. Also als alle aus der Barockzeit.
Weil es da Zerstörungen gab?
Weil es im Dreißigjährigen Krieg Zerstörungen gab. Mhm. Ja, oder auch in den Bauernkriegen 1525 beispielsweise gab es Zerstörungen. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg, keiner weiß, wie die Gebäude vorher ausgesehen haben. Es gibt also keine Aufzeichnungen drin darüber, wie die vor dem Dreißigjährigen Krieg aussahen.
Aber es gibt Aufzeichnungen darüber, wann das Kloster errichtet wurde?
Das Kloster wurde gegründet von Einhard, und zwar im Jahre 828. Wir blicken also im Kloster auf eine sehr lange Geschichte zurück. Das heißt, jetzt steht unser 1200-jähriges Jubiläum an.
Ja.
Und der Einhard, der war ein Berater Karls des Großen, Biograf Karls des Großen, hat auch über den Karl den Großen geschrieben. Da gibt's ein Buch, die Vita Karoli Magni. Mhm. Ja, das heißt, das Leben Karls des Großen. Und wer heute irgendwelche Geschichtsabhandlungen liest, der trifft immer wieder auf dieses Buch vom Einhard, Vita Karoli Magni.
Und dieser Einhard, ich meine, Seligenstadt heißt ja nicht umsonst auch, oder nennt sich Einhardstadt, hat der dort auch gewohnt?
Der hat nicht nur dort gewohnt, er ist dort sogar begraben. Mhm. Und zwar zur Zeit, ja, Einhards, muss ich ein bisschen ausholen.
Ja.
Der Einhard war, wie gesagt, Biograf und Berater Karls des Großen und wurde auch von seinem Sohn Ludwig dem Frommen als Berater übernommen. Mhm. Und irgendwann war dem Einhard wohl das Leben am Kaiserhof ein bisschen zu viel geworden und er wollte sich zur Ruhe setzen. Dann bekam er 815 vom Sohn Karls des Großen, von Ludwig dem Frommen, zwei Liegenschaften. Mhm. Aufgrund seiner Verdienste, die er an den beiden Kaisern hatte, bekam er die übertragen. Das eine war Michelstadt Steinbach im Odenwald und das andere war ein Obermulinheim am Main. Damals hieß Seligenstadt, nämlich noch nicht Seligenstadt, sondern Obermulinheim.
Aha.
So, und dieser Einhard, der es wollte, als er dann älter wurde, sich eine Grablege errichten lassen und ist dann zunächst einmal auf Michelstadt Steinbach im Odenwald gekommen, ließ dort eine Kirche bauen, eine Einhardkirche, Einhardbasilika, die heute noch steht, die heute noch besichtigt werden kann. Und ließ dann, weil eine Kirche damals nur eine herausragende Bedeutung hatte, wenn man irgendwelche Reliquien hatte.
Ja.
Und der Einhard schickte seinen Vertrauten, den Herrn Radleik, dann nach Rom. Er soll bitte mit irgendwelchen Reliquien, am besten vom heiligen Sebastian, wieder nach Steinbach zurückkommen.
Warum von dem? Weil er den sympathisch fand?
Den fand er halt eben ganz gut. Man hat schon eine gewisse Bedeutung.
Ja.
Und der Radleik ist dann nach Rom gefahren, aber an die Reliquien von Sebastian ist er nicht rangekommen. Aber über, sagen wir mal, dubiose Quellen ist er dann an zwei Heilige gekommen, zwei vollständige Heilige, nämlich Marcellinus und Petrus.
Vollständig heißt Leichname.
Waren also nicht nur Teile, denn bei Reliquien ist es ja so, dass oft dann nur ein Fingerknochen, ein Schädelknochen oder ein Armknochen oder irgendetwas da ist, sondern es waren halt eben wirklich zwei vollständige Skelette.
Und die hat er mitgebracht?
Die hat er dann entwendet aus einer Katakombe.
Okay.
Diese Katakombe gibt's heute noch. Es gibt heute noch eine Katakombe in Rom, die zum heiligen Marcellinus und Petrus benannt sind. Ist übrigens eine sehr schön ausgemalte Katakombe und besuchenswert, wenn man nach Rom fährt, sollte man da reinschauen und hat also diese beiden Heiligen, diese Reliquien da mitgebracht über verschlungene Wege, über das heutige Frankreich, ist er dann wieder zurückgekommen und hat die dann in Steinbach, wurden die dann halt eben etabliert dort.
Mhm.
Ja? So, jetzt ist es aber so, dass der Einhard dann irgendwann gemerkt hat, das ist wohl nicht die richtige Stelle. Weil Steinbach lag erstens mal im Odenwald. Damals, kann man sich vorstellen, war da nicht viel Betrieb im Odenwald.
Mhm,
außerdem lag Steinbach auch im Einflussbereich des Klosters Lorsch.
Mhm.
Und der Einhard hatte halt Angst, dass Kloster Lausch irgendwann mal Zugriff auf diese beiden Heiligen nimmt. Und deswegen sind dann am 17. Januar im Jahre 828 diese beiden Heiligen nach Seelenstadt gebracht worden. Jetzt ist es ja so, wenn einmal Reliquien an irgendeinem Ort sind, kann man die nicht einfach wieder wegnehmen. Ich meine, die aus Rom zu entführen, ist die eine Sache. Mhm. Die aber von einem Ort, wo man sie hingebracht hat, wieder weiterzubringen, ist nicht so ganz einfach. Und deswegen ist es so, dass diese beiden Heiligen selbst kundgetan haben, sie wollen nicht in Steinbach-Michelstadt bleiben, indem nämlich dann aus dem Schrein, wo die beiden drin gelegen haben, dann Blut ausgetreten ist. Die Wächter, die auf die aufpassen mussten, haben schlecht geträumt. Und das war halt eben für Einhard das Zeichen, die wollen weg. Mhm. Und dann sind die, wie gesagt, dann nach das Obermühlheim gebracht worden, Obermühlheim am Main. Mhm. War die zweite Liegenschaft, die Einhard von Ludwig dem Frommen bekommen hatte.
Und da liegen sie heute noch?
Und da liegen die heute noch. Wer also heute in die Einhard-Basilika Seelenstadt geht, das ist die zweite Einhard-Basilika, nämlich nach Steinbach, hat Einhard dann auch in Seelenstadt oder in Obermühlheim eine Kirche errichten lassen, die auch Einhard-Basilika heißt, die auch heute noch steht, allerdings nicht mehr in der Urform, so wie in Steinbach. Wer also eine Urform sehen will, muss nach Steinbach gehen. Wer, weil es eine Klosterkirche war, jeder Abt hat dann natürlich dann irgendwelche bauliche Veränderungen dann durchführen lassen. Mhm. Aber da sind die Heiligen noch heute in einem Schrein. Und der Einhard ist auch in Seelenstadt in diese Einhard-Basilika beigesetzt. Da hat er einen Sarkophag und da kann man den Einhard besuchen.
Und wie kam es jetzt dann zur Umbenennung? Der von Seligenstadt zu Seligenstadt und was bedeutet das?
Zur Umbenennung kam es dann, die Heiligen Marcellinus und Petrus haben sich in Seligenstadt natürlich wohlgefühlt.
Selbstverständlich.
Ja, daraufhin sind auch Wunder passiert. Es gab Wunderheilungen in Seligenstadt, also in Obermühlheim. Und dann hat man halt eben diesen Ort dann genannt, die Stätte der Seligen. Und was macht man aus der Stätte der Seligen? Seligenstadt.
Und seit wann ist das offiziell, dieser Name?
Das ist schon kurz nach dem Tod oder auch es kann sogar schon sein, dass es zu Lebzeiten Einhards schon passiert ist, dass es umbenannt wurde. Also zumindest mal, wenn dann ganz kurz nach seinem Tode, 840 ist er verstorben und da seit dieser Zeit ist halt dieser Name Saligunstadt, damals noch im Althochdeutschen und dadurch ist Seligenstadt entstanden, der Name.
Ich sehe schon, das ist eine ganz spannende, geschichtsträchtige Stadt, von der wir da reden und es gibt noch viel mehr Geschichte. Wir haben ja gerade oder ich habe gerade gelernt, dass schon sogar Kaiser auf dem Weg zur Krönung dort übernachtet haben und auf ihrem Zug Richtung Frankfurt. Jetzt gibt es, apropos Zug, ja auch noch eine ganz besondere Tradition in Seligenstadt, ich glaube alle 4 Jahre, den sogenannten, ich glaube, Kaufmannszug. Was hat es damit auf sich?
Es gibt ein Geleitsfest.
So, ja,
es gibt auch einen Kaufmannszug, denn jeweils zu dem Geleitsfest findet auch immer ein Kaufmannszug statt.
Was hat es mit dieser Tradition auf sich?
Also das Geleitsfest ist folgendes. Die Kaufleute von Augsburg und Nürnberg, die zur Frankfurter Messe zogen, die haben auch in Seligenstadt nochmal eine Station gemacht. Das war die letzte Station, bevor sie dann weiterzogen nach Frankfurt zur Messe. Und da hat sich ein Brauch herausgebildet. Geleit bedeutet im Grunde genommen einfach nur, dass früher waren Spessarträuber und alles aktiv unterwegs, dass man also den Kaufmannszügen ein militärisches Geleit mitgegeben hat. Und dieses Geleit wurde immer gestellt von den entsprechenden Abteilungen, wo dieser Geleitzug durchgezogen ist.
Also sozusagen eine Security-Begleitung.
Security, genau. Ja. Ne, eine Security und auch Seligenstadt hatte dann gibt es zwischen Seligenstadt und Stockstadt eine Grasbrücke. Da war die Station, wo die Seligenstädter Geleitsleute diesen Zug übernommen haben und haben ihn dann nach Seligenstadt geleitet. So, und dann gab es dann einen Brauch. Es gab ja immer wieder Neukaufleute, Jungkaufleute, die da mitgezogen sind. Und dann gab es halt eben den Brauch, dieses Geleit musste natürlich bezahlt werden. Und dann gab es den Brauch, dass die Neuleute einen großen Löffel, der mit einem Liter Wein gefüllt war, in einem Zug trinken mussten. Und dann durften sie halt eben weiterziehen, ohne das Geleit bezahlen zu müssen. Einem Zug hat frei Geleit nach Recht und Fug, gibt es da einen Spruch. Und da gibt's dann halt eben, das ist dann irgendwann mal in den 1930er Jahren ist dieser Brauch wieder aufgelebt worden. Ja, und deswegen ist jetzt alle 4 Jahre gibt es da ein Geleitsfest. Das heißt, es wird ein historischer Zug durch die Stadt geleitet und am Schluss dann auf dem Marktplatz findet dann der Löffeltrunk statt. Und da werden immer dann irgendwelche Prominente werden dann mit einem Liter Wein quasi abgefüllt.
Ne? Das schaffen die?
Das schaffen die. Hatte einige Prominente. Die letzte Prominente, die jetzt da war, war unsere Innenministerin Faeser.
Aha.
Ne, es war schon da der Johann Lafer. Wer fällt mir jetzt noch ein? Momentan fällt mir es nicht ein, ist egal. Und die stehen dann auf dem Marktplatz auf der Bühne und sind meistens dann noch zwei Segelstädter Bürger oder Götz von Berlichingen war auch schon da. Ne? Der Nachfolger vom Ritter mit der eisernen Hand, der da schon getrunken hat. Und dann wird halt eben da eine Schau draus gemacht.
Und ist das dann wirklich ein Löffel oder wie sieht das?
Das ist ein richtig großer Löffel aus Holz.
Ja.
Die einzelnen Gaststätten früher, die hatten alle so einen Löffel. Und da wurde halt eben daraus getrunken. Und heute ist es auch so, da wird es auf dem Marktplatzhelm dargestellt. Und früher war es auch noch so, dass dann diese Leute, die aus dem Löffel getrunken hatten, sich in Löffelbücher eingetragen hatten. Die haben dann irgendwelche Bemerkungen, irgendwelche Sprüche da eingetragen. Und diese Löffelbücher, die gibt's heute noch. Und eine Frau Dr. Firner hat also diese Löffelbücher übersetzt in moderne Sprache und die kann man dann also nachlesen, was damals eben von den Prominenten so losgelassen wurde.
Und dieses Geleitsfest gibt es alle 4 Jahre und auch einen Zug dorthin, richtig?
Ja, das Geleitsfest gibt es alle 4 Jahre. Das letzte war jetzt 2023, das heißt 27 wird das nächste stattfinden. Und zu jedem Geleitsfest gibt es auch einen Kaufmannszug, der von Augsburg in der alten Tradition nach Seligenstadt zieht. Das heißt, es wird mit Pferden, mit Kutschen, zu Fuß.
Auch in den Kostümen dann?
In den Kostümen damals, wird also nach Seligenstadt gezogen. Immer wieder Zwischenstationen natürlich. Ja, und da zieht der Kaufmannszug in 2 Wochen, zieht der von Augsburg nach Seligenstadt. Wird dann natürlich in Seligenstadt auch dann entsprechend begrüßt.
Ja.
Und und dann findet dann so einiges statt. Beispielsweise zu dieser Zeit gibt es auch dann die sogenannten offenen Höfe in Seligenstadt. Das heißt, in der Altstadt werden Altstadthöfe geöffnet von den Besitzern und irgendwelche Vereine bewirten dann die Gäste dann in diesen alten Höfen.
Apropos Zug. Es gibt ja auch sogar einen Faschingszug oder wie heißt es bei euch? Fastnachtszug in Seligenstadt. Und es ist, man kann wirklich sagen, eine der wichtigsten Fastnachts- oder Faschingshochburgen, die wir haben in der Region. Wie kam das und was passiert da alles?
Ja gut, ein Fastnachtshof, der findet jedes Jahr statt. Jedes Jahr am Rosenmontag findet der Fastnachtshof statt. Und das Besondere an dem Fastnachtszug ist, dass wir viele Vereine und Gruppen, die sich dabei beteiligen, und dass viele Motivwagen mit dabei sind, dass vor allen Dingen sehr viele Fußgruppen dabei sind, natürlich Musikkapellen, das ist klar. Aber das Besondere ist, dass es wirklich nur von Vereinen gestaltet ist. Wenn man so manche Fastnachtszüge sieht, ist ja oft so, dass dann halt LKWs mitfahren, die Reklame haben, um den Fastnachtszug zu finanzieren.
Ja.
Bei uns in Seligenstadt ist es so, finanziert wird der Fastnachtszug quasi vom Heimatbund. Der Heimatbund ist ein übergeordneter Verein, der quasi der Dachverein aller Seligenstädter Vereine ist. Und allerdings muss man halt eben für diesen Fastnachtszug, wenn man den besuchen will, muss man Eintritt bezahlen. Hat, glaube ich, dieses Jahr 5 Euro gekostet. Aber wenn man überlegt, wie viel Tausende so ein Fastnachtszug dann kostet, ist das im Grunde genommen ein Tropfen auf der heißen Stein.
Aber ich denke mal trotzdem, dass die Besucherzahlen sich sehen lassen können und da ist nämlich immer die Hölle los.
Die Besucherzahlen lassen sich sehen. Es sind meistens 40.000, 50.000 Menschen in Seligenstadt.
Wahnsinn.
Und die Straßen sind gut gefüllt. Ja, und es ist eine große Begeisterung.
Mit anschließender Party in der ganzen Stadt vermutlich.
Mit anschließender Party in der ganzen Stadt. Ja. Allerdings ist nicht nur der Rosenmontag, es gibt sonntags schon einen Kinderfastnachtszug.
Ja.
Am Mittwoch vor dem Fastnachtswochenende gibt's dann ein Mittwochrummel quasi. Dann wird in den Gaststätten halt eben gefeiert.
Ja.
Und auch da kommen dann viele Leute, die mit Bussen dann extra nach Seligenstadt fahren, weil die wissen, dass da in Seligenstadt in den Gaststätten was los ist.
Ja. Und ihr habt, glaube ich, sogar ein Fastnachtsmuseum, ne?
Wir haben auch ein Fastnachtsmuseum, richtig. Das hat jetzt eine neue Location bezogen. Ist in der Nähe vom Feuerwehrhaus in Segelstadt. Und da werden zunächst mal natürlich alle Prinzenpaare gezeigt, die Segelstadt im Laufe der Jahre so hatte. Es werden Kostüme gezeigt, die einzelne Fußgruppen dann über die Jahre getragen haben. Es werden auch Motivwagen gezeigt. Also der erste Fastnachtszug ist nachgewiesen 1859 durch Segelstadt gegangen. Da hat ein Verein, die Gesellschaft der Freunde, hat da einen Fastnachtszug veranstaltet. Gibt's auch ein sogenanntes Leporello. Ist also so wie so ein Comic, wo alle damals stattfindenden Wagen und Fußgruppen dargestellt sind. Dieses Leporello kann man auch in dem Fastnachtsmuseum besichtigen.
Ja, jetzt haben wir viel gesprochen über was man alles so erleben kann. Das ist ja mehr als man an einem Tag überhaupt schaffen kann. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu erleben, es gibt Führungen, es gibt auch jährliche Höhepunkte. Was sollten wir, sagen wir mal, Leuten, die jetzt richtig Lust haben, noch ans Herz legen? Was kann man in Seligenstadt noch besichtigen oder sehen oder erleben?
Ja, zunächst mal natürlich die Altstadt Seligenstadt, bestehen aus vielen, vielen, vielen Fachwerkhäusern. Am Marktplatz beispielsweise, am Freihofplatz, es sind sehr viele Fachwerkhäuser. Man kann durch die einzelnen Gassen schlendern und muss sagen, Segelstadt ist richtig herausgeputzt, was die Fachwerkhäuser angeht. Denn die Privatleute, die haben schon sehr viel Herzblut darin investiert, ihre Häuser sauber darzustellen, sie zu erhalten. Das ist vor allen Dingen immer ein Problem des Erhaltens und das kostet schon recht viel Geld. Mein Elternhaus selbst steht auch am Marktplatz und mein Sohn hat es jetzt vor einigen Jahren restauriert. Ich weiß, welche Arbeit da drin steckt und welches Herzblut drin steckt. Es ist aber auch, wenn es dann gemacht ist, es ist etwas Besonderes. Es ist wirklich etwas Besonderes, in so einem schönen alten Fachwerkhaus wohnen zu dürfen.
Ja. Das heißt, man kann da auch nicht nur Klosterführungen, sondern auch Stadtführungen machen als Besucher?
Es gibt auch Stadtführungen, sehr richtig. Kann man buchen im Touristenbüro, kann man sich da anmelden und dann werden verschiedene Führungen angeboten und man kann sich durch die Stadt Seligenstadt führen lassen.
Übrigens, dieser Hinweis sei noch gestattet, man kann nicht nur mit der Fähre nach Seligenstadt fahren, sondern Seligenstadt liegt auch am Mainradweg, einem der bekanntesten Fernradwege überhaupt in Deutschland und da gibt es sicherlich auch viele Radtouristen, wo sich die dann in der Stadt sich auch dieses Kleine oder auch anschauen. Ne?
Das auf jeden Fall, die gibt's. Ne? Was Seligenstadt auch bekannt ist, für seine Eisdielen.
Aha.
Ja, es gibt also mehrere Eisdielen in Seligenstadt und es gibt tatsächlich Leute, die kommen wegen des Eises nach Seligenstadt.
Ja. Also eine Stadt mit vielen Facetten. Bevor wir jetzt gleich mal das Klosterbrot, was du dankenswerterweise mitgebracht hast, anschneiden und ich mir das mal dann auch zu Gemüte führen wäre, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Du bist ja Urseligenstädter, hast gerade erzählt, sogar das Elternhaus steht am Marktplatz, Fachwerkhaus. Was ist so deine Lieblingsecke? Oder wenn es sie denn gibt, was würdest du empfehlen? Ein Geheimtipp, so ein Lieblingsplatz, sowas?
Also Geheimtipp, wenn ich durch Seligenstadt gehe, ganze Altstadt ist für mich natürlich, da hängt mein Herz dran, das auf jeden Fall. Einhard-Basilika hängt mein Herz auch dran. Ich singe da auch in einer Choralschola mit, wo gregorianischer Choral gesungen wird an manchen Gelegenheiten, an Hochfesten beispielsweise. Dann, wer also nach Seligenstadt kommt, unbedingt natürlich das Kloster. Ja. Unbedingt den Klostergarten, Einhard-Basilika, Altstadt, Mainuferweg. Da gibt es auch noch Reste einer ehemaligen Kaiserpfalz, errichtet von Barbarossa, vollendet dann durch den Enkel Friedrich II. Gibt allerdings nur noch eine Schauseite zum Main hin, der Rest ist leider verschwunden. Was es auch gab in Seligenstadt, was man gar nicht mehr sehen kann, Seligenstadt war früher am Nassen Limes. Es gab in Seligenstadt auch ein Römerkastell. Wer da noch irgendwelche Überreste sehen will, sollte ins Regiomuseum, das auch im Kloster ist, hingehen. Und da gibt's noch einige Reste der Römerzeit zu sehen. Beispielsweise gab es mal in Seligenstadt einen Münzpfund, der also bei Ausschachtungsarbeiten von Kanälen wurde da eine Amphore gefunden, die gefüllt war mit Goldmünzen der Römerzeit. Ja, und der größte Teil befindet sich heute im Regiomuseum.
Also ich sehe schon, Seligenstadt lohnt nicht nur einen Tag Besuch, 2000 Jahre Geschichte. Wir haben Kaisergemächer, wir haben das Kloster, wir haben Faschingstradition, wir haben die Eisdielen. Ich glaube, wenn das nicht ausreicht, um jetzt Seligenstadt ins Visier zu nehmen für einen Besuch, dann weiß ich auch nicht. Lieber Klaus, ich sag vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben wirklich jetzt alle viel erfahren und viel Lust bekommen, Seligenstadt jetzt auch persönlich zu besuchen.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Danke.